Zwei Pfarrer treffen sich und unterhalten sich über den Konfirmationsunterricht. Ach, sagt der eine, es wird immer schlimmer mit den Konfirmanden. Im Elternhaus lernen die gar nichts mehr. Ich habe gestern jemanden nach den vier Evangelisten gefragt. Und weißt du, was der gesagt hat? Petrus und Paulus. Ist das nicht furchtbar? Ach, sagt der Kollege, so schlimm ist es auch wieder nicht. Er hat ja immerhin zwei gewusst. Wir lernen aus dieser kleinen Geschichte dreierlei. Erstens, Pfarrer wissen auch nicht alles. Zweitens, der vom Konfirmandenunterricht oder BU bleibt längst nicht alles hängen. Und drittens, was ein Kind zu Hause über den Glauben lernen kann, übertrifft bei weitem das, was ihm Profis beibringen können. Und wir werden uns heute Morgen damit beschäftigen, unter dieser Überschrift Glaube beginnt zu Hause, wie Jesus nicht nur Gast, sondern Mitbewohner in der Familie wird. Und ich habe einen Text dazu rausgesucht aus dem 5. Buch Mose. 5. Buch Mose, Kapitel 6. Und wir machen das so, dass wir diesen Text schrittweise durchgehen. Also ich werde immer einen Teil dieses Textes Ihnen vorlesen. Sie können das hier dann jeweils mitlesen und werde zu diesem Text jeweils etwas sagen. Und wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, dann schlagen Sie die ruhig mit auf. Das ist hilfreich, dass Sie das auch zu Hause noch einmal nachlesen können. Deuteronomium 6, Abvers 1. Ich sage euch jetzt die Gesetze und Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Ihr sollt sie euch einprägen, damit ihr danach handelt, wenn ihr das Land in Besitz genommen habt, in das ihr jetzt hinüberzieht. Nehmt den Herrn, euren Gott, ernst und befolgt stets seine Anweisungen, die ich euch heute sage, ihr und eure Kinder und die Kinder eurer Kinder. Tut es euer Leben lang, dann wird der Herr euch auch ein langes Leben schenken. Wir sehen in dieser Ansprache des Volkes Israel, dass die Verheißung eines langen, glücklichen Lebens hineingelegt ist in die erweiterte Familie. Also hier ist nicht nur so die enge Kernfamilie gemeint, sondern da ist ja das Volk angesprochen und jeweils die Familienoberhäupter mit ihren Kindern, auch mit ihren Enkeln. Und ich erweitere mal auf so die erweiterte Familie, auf den Freundeskreis der Familie, auf die Paten vielleicht der Familie. Und hineingelegt ist diese Verheißung in die Bereitschaft, den Glauben weiter zu vererben. Das Erbe des Glaubens sozusagen weiterzugeben. Wobei klar ist, du selber kannst bei keinem Menschen, auch nicht bei deinem eigenen Kind, dafür sorgen, dass es zum Glauben kommt. Das ist völlig klar. Du kannst nicht dafür sorgen, dass dein Kind gläubig wird. Aber du kannst es Ehrfurcht vor Gott lehren. Und hier ist dieser Zusammenhang ganz deutlich, wenn du selber die Gebote Gottes ernst nimmst. Das ist die Voraussetzung. So erben deine Kinder von dir Gottesfurcht oder Ehrfurcht vor Gott. Du kannst auch nicht dafür sorgen, dass deine Kinder Nachfolger Christi werden. Aber du kannst ihnen ein Vorbild für Nachfolge sein. Du kannst ihnen Nachfolge vorleben. Und du kannst auch nicht dafür sorgen, dass deine Kinder ein glückliches Leben haben. Leider. Aber du kannst sie segnen. Und du kannst sie mit der Liebe Gottes beschenken. Und das kannst du auch, wenn du selber keine Kinder hast. Dann kannst du andere Kinder, vielleicht die Patenkinder, die dir anvertraut sind, die Kinder von Freunden, Kinder, die dir im Kindergottesdienst, im Tingo anvertraut sind, diese kannst du mitprägen und ihnen Vorbild sein. Jetzt gehen wir im Text einen Schritt weiter. Höre nun seine Gebote, Volk Israel. Und befolge sie, damit es dir gut geht und du ein großes Volk wirst in dem Land, das von Milch und Honig überfließt, so wie der Herr, der Gott eurer Vorfahren, euch das versprochen hat. Ich weiß jetzt nicht, welche Assoziation Sie mit Milch und Honig verbinden. Ich hatte früher immer eine Assoziation, so etwas Klebrigen. In dem Volk Israel war dieser Ausdruck, ein Land, das von Milch und Honig fließt, ein Ausdruck, dass es ein Leben ist, das genussvoll ist. Also, dass Menschen ihr Leben genießen können, dass sie sich freuen an dem, was das Land ihnen geben kann, dass sie sich ihres Lebens freuen. Ich glaube, dass wir das Alte Testament auch dazu brauchen als Christen, um zu wissen, dass Gott möchte, dass wir unser Leben genießen. Wenn wir nur das Neue Testament hätten, dann könnte diese wichtige Basis des Alten Testamentes auch in diesen Fragen verloren gehen. Obwohl wir das auch bei Paulus natürlich finden, so haben wir die breite Basis des Alten Testamentes, in dem uns Gott vorgestellt wird als Liebhaber des Lebens, als jemand, der die Schöpfung macht und sie uns in den Dienst stellt und sich freut, wenn es uns gut geht. Und dann lesen wir weiter und kommen zu den Versen, die jeder Jude in- und auswendig kann. Die vielleicht bekanntesten Verse des Judentums. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit ganzer Kraft. Du kannst hier deinen Familiennamen einsetzen. Den Israeliten war gesagt, höre Israel. Setz deinen Familiennamen oder meinetwegen deinen Vornamen ein. Dieses Wort ist im Judentum sozusagen das Glaubensbekenntnis, das Credo eines Juden. Das wurde über viele, viele Jahrhunderte von Juden täglich gebetet. Und es ist das Wort, das Jesus aufgreift, als er gefragt wird, was ist denn das wichtigste Gebot oder was ist das Wichtigste, was Gott den Menschen anvertraut hat, wie sie seine Gebote halten können. Was ist das wichtigste Gebot des Alten Testamentes? Da zitiert Jesus dieses Wort beziehungsweise bejaht es, wenn ein anderer es zitiert. Es sind Worte, die immer und immer wieder von Juden gesprochen wurden und darum sich eingeprägt haben. Und deshalb kommt jetzt auch in den Vers 6 und 7 die Aufforderung, genau, behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Prägt sie euren Kindern ein. Wie macht man das? Einprägen. Kindern etwas einprägen. Wie macht ihr das? Ihr Eltern oder ihr Großeltern, wie macht ihr das, ihr Mitarbeiter in der Gemeinde? Ich habe zuallererst an Dinge gedacht, die so klassisch an solcher Stelle genannt sind. Klassisch werden an solchen Stellen Familienandachten und Ähnliches genannt. Ehrlich gesagt, wir als Familie haben uns an diesem Thema ziemlich die Zähne ausgebissen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber wir haben die Form ständig wechseln müssen. Wir haben selten ein Andachtsbuch gefunden, wo alle aus der Familie irgendwie mit glücklich waren. Oder wir haben dann selber geschlurrt damit und das dann liegen lassen und so weiter. Denn klassische Familienandachten und so Gebetszeiten für die Gesamtfamilie, das verbanden wir aus unseren Herkunftsfamilien mit Steifen, mit Strenge, mit mancher Enge auch. Und deshalb ist es bei uns, wenn ich so zurückschaue über die Jahre, hat sich das ständig verändert, wie wir Glauben in der Familie gelehrt haben. Mit dem Alter der Kinder hat sich das sehr stark verändert. Ich entsinne mich, als wir kleine Kinder hatten, da haben wir sehr stark mit ihnen gemeinsam so Familienfeiern gestaltet und haben diese biblischen Geschichten nicht nur ihnen erzählt oder vorgelesen, sondern dann mit ihnen zusammen nachgespielt. Ich erinnere mich daran, dass wir dann alle in Beduinenkleidung durch die Wohnung gewandert sind und Ähnliches. Und da haben auch Großeltern, Großtante teilweise mitgemacht und sind sich vielleicht auch ein bisschen komisch dabei vorgekommen. Aber wir haben versucht, diesen Bibeltext greifbar, fühlbar und verstehbar zu machen. Weil wir wissen, dass das, was wir nur hören, was wir immer nur gesagt bekommen, manchmal noch nicht reicht, um etwas wirklich zu begreifen und zu verstehen. Dann haben wir, wie ich schon sagte, verschiedenste Andachtsbücher oder Bibeltexte ausprobiert. Was wir sehr gelungen finden, das sind die Bücher, die Anke und Daniel Kallauch herausgebracht haben, also Andachtsbücher, weil sie sehr kurz und knackig sind. Aber wir haben auch andere ausprobiert, die über eine gewisse Zeit lang uns eine große Hilfe waren. Aber wie gesagt, wir sind da nicht immer mit glücklich geworden, weil nicht immer alle Familienmitglieder damit glücklich waren, was wir da so als Sitte oder als Ritual prägen wollten. Was für uns selber sehr entscheidend war, glaube ich, auch für uns als Eltern, das war, als wir sehr bewusst angefangen haben, über die Gebete bei Tisch oder am Abend, am Bett, dass wir zusätzlich an wichtigen Schnittpunkten für uns als Familie oder für einzelne Kinder, unsere Kinder gesegnet haben und ihnen sehr bewusst auch Segen Gottes zugesprochen haben, dass auch ihnen die Hände aufgelegt haben oder sie so oder wir als Familie ein einzelnes Kind in die Mitte genommen haben, wenn es vor einer besonderen Herausforderung stand, um es gemeinsam zu segnen. Oder ihnen Verse zuzusprechen oder mitzugeben für eine bestimmte Lebensphase. Dann, was wir selber auch als sehr hilfreich, um etwas einzuprägen, erlebt haben, das war die Feste, die uns gegeben sind, Weihnachten, Ostern, sehr, sehr bewusst zu feiern und sehr in den Mittelpunkt des Familiengeschehens zu rücken. Und zwar nicht nur das Fest selber, sondern auch die Vorbereitungszeit. Ich finde es ideal, wenn beispielsweise wir auf Ostern zugehen, auch diese Zeit sehr bewusst zu gestalten, die verschiedenen Erlebnisse, die sich in der Passionszeit abspielen, zum Beispiel in der Karwoche, sehr bewusst, jeden Tag haben wir beispielsweise einen Gegenstand auf den Tisch gestellt, der eine Parfümflasche, ein paar Groschen oder etwas Ähnliches. Und Sie können jetzt selber überlegen, wofür das stand. Wir haben ein Seil oder einen Dornenast auf dem Tisch gehabt und darauf Bezug genommen. Ähnlich natürlich in der Adventszeit, das bietet sich ja hervorragend an, um wirklich diese Zeit gemeinsam zu verbringen. Und es ist für uns immer eine sehr, sehr wertvolle Zeit daran gewesen. Selbst wenn wir merkten, in einer mit größer werdenden Kindern und auch verschiedenen Interessen geht das natürlich manchmal, ist es schwer, alle gleichmäßig zu berücksichtigen. Das kennt ihr wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Was für uns noch wichtig war als Familie war, dass wir mit unseren Kindern gemeinsam geistliche Projekte angegangen sind. Das heißt, sie gebeten haben, sich in verschiedenen Belangen ihres Lebens als Heranwachsende, sich Ziele zu stecken, praktische Ziele, intellektuelle Ziele, sportliche Ziele und geistliche Ziele eben auch. Und mit ihnen gesprochen haben darüber, was sie im nächsten halben Jahr erreichen wollen. Ich denke, dass gerade bei größer werdenden Kindern hier ein Schlüssel tatsächlich ist, dass die Gemeinde hinzukommt. Denn ich erlebe das so bei Teens, auch ich erlebe ja im biblischen Unterricht, in der Jugendgruppe, auch im Teen-Go, den ich jetzt nicht selber mache, aber die Kinder daraus teilweise kenne, erlebe ich es so, dass es wichtig ist, dass Kinder über die Eltern hinaus, gerade wenn sie in der Ablösungsphase vom Elternhaus sind, dass sie in dieser Zeit verlässliche Ansprechpartner haben, die eben über die eigene Kernfamilie hinausgehen. Das können auch Großeltern sein. Aber manchmal findet sozusagen die Ablösungsphase zunächst mal von allem, was so familiär ist, statt. Und ich halte es für ganz entscheidend, dass an dieser Stelle Menschen da sind, die genauso ihnen Vorbild im Glauben sind, die sie erleben als vertrauenswürdig, als Menschen, die man mal was fragen kann, als Menschen, die vielleicht Glauben auf eine andere Art und Weise leben und verkörpern, die vielleicht auch altersmäßig ein wenig näher dran sind als die eigenen Eltern, die ja schon uralt erscheinen zu diesem Zeitpunkt. Und so glaube ich, dass für Teens es wichtig ist, über die Familie hinaus Ansprechpartner zu haben. Und darum, ihr Mitarbeiter, die ihr zum Beispiel im Teen-Go, biblischen Unterricht, im Kindergottesdienst oder auch in der Gemeinde einen Dienst tut, auch im JOG beispielsweise, das ist ein enorm wertvoller Dienst, den ihr leistet, auch als Partner der Familie. Es wird nur dann schwierig, wenn die Gemeinde nicht Partner ist, sondern wenn sozusagen alles, was so in diesem Bereich fällt, in die Gemeinde delegiert wird. Also wenn das geistliche Leben zu Hause nicht stattfindet, aber es wird in die Gemeinde delegiert, dann wird es schwierig. Wenn die Kinder hier sozusagen abgegeben werden, wie zum Flötenunterricht oder zum Schwimmunterricht oder ähnliches oder Schwimmverein, dann lehren wir unsere Kinder, dass der Glaube mit unserem Alltag letztlich nichts zu tun hat, sondern das ist was für Spezialisten. Das ist was, was in der Gemeinde sonntags passiert oder freitags passiert oder wie auch immer. Und da schicken wir unsere Kinder hin, damit sie so eine gewisse religiöse Grundbildung bekommen. Die Botschaft, die dahinter steckt, ist ja klar. Das ist etwas, was mit dem Alltag letztlich nicht viel zu tun hat, sondern es ist für die religiösen Gefühle am Wochenende. Ich glaube, dass auch der Kindergottesdienst hier eine ganz wesentliche Rolle spielt. Aber als Ergänzung, wie gesagt, zur Familie, hier werden Geschichten noch einmal auf eine andere Art und Weise erzählt. Sie werden vielleicht plastischer, mit anderen Elementen dargestellt. Da kommen Fragen von anderen Kindern noch dazu, die das Ganze noch einmal lebendiger machen. Und so ist die Gemeinde ein wichtiger Partner, eine wichtige Ergänzung zur Familie. Und jetzt wird in diesem Bibeltext uns näher erklärt, wie die Juden das machen sollten, dieses Einprägen. Und das kann uns Vorbild sein. Schauen wir mal Verse weiter. Wie passiert das, das Einprägen? Und sagt sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Wir haben im Buch Josua einen ähnlichen Ausdruck dafür, das Wort Gottes bleibe auf euren Lippen. Sage dir das Wort Gottes vor, spreche es. Wie die Juden das gelöst haben, dass sie das immer wieder rezitiert haben, das mag uns ein bisschen komisch vorkommen. Wir sagen dann, ja, das ist ja so ein Plappern oder so ein Vorreden, sowas. Wir haben damit manche negativen Assoziationen. Aber wir sollten uns das Wesen, was da drin steckt, nicht madig machen lassen. Sage es dir vor. Ihr kennt diesen Ausdruck, ich höre und vergesse, ich sehe und erinnere, ich erlebe und verstehe. Ich erlebe heißt auch, ich höre mich selber das Reden, also es ist, meine eigenen Lippen bewegen sich und ich selber sage das. Denn wir schaffen mit unseren Worten auch Wirklichkeit, mit dem, was wir sagen. Also es ist ganz einleuchtend, ja, wenn jemand von euch Fahrschulprüfung hat und murmelt die ganze Zeit vor sich hin, oh, das geht bestimmt schief, das geht bestimmt schief, das geht bestimmt schief, dann hat er große Chancen, Recht zu behalten. Sehr große sogar. Wenn du ein anderes Beispiel aus dem positiven Bereich, wenn du jemand sagst, ich finde dich klasse, weil du das und das so gut kannst oder weil du einfach das und das wahrnimmst, dann veränderst du Wirklichkeit, du veränderst seine Wirklichkeit und du veränderst sogar deine eigene Wahrnehmung. Ihr glaubt gar nicht, was auch Wahrnehmung verändert werden kann, wenn du kleine Dinge an einem Menschen lobst, wo du vielleicht viel auch Kritisches auszusetzen hast. Aber wenn du anfängst zu loben, verändert sich auch deine Wahrnehmung für diesen Menschen. Und so ist es, um wie viel stärker ist es, wenn wir das Wort Gottes auf unseren Lippen tragen. Es wird unsere Wahrnehmung verändern. Und es wird auch das, was Gott uns verheißt, wird sozusagen in unser Herz hineinfließen. Aber dieser Text geht noch weiter in diesem Einprägen. Dann schauen wir noch einen Schritt weiter. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Also hier ist sozusagen der Ursprung von Mantras und Talismännern und so weiter. Weil auch sozusagen in diesen fernöstlichen Religionen manchmal oder animistischen Religionen manche Prinzipien der Schöpfung natürlich enthalten sind. Also lass dir durch missbräuchliche Verwendung und Aberglauben nicht die Übungen des Glaubens nehmen. Die Juden haben das so gemacht, dass sie tatsächlich, so wie das hier steht, beispielsweise kleine Lederschachteln gemacht haben. In diesen Lederschachteln waren dann diese Verse, beispielsweise biblische Verse, die waren aufgeschrieben, da reingetan und dann haben sie das an ihrem, zum Beispiel an einem Armband getragen oder bei Gebeten haben sie sich das sozusagen so eine Art Stirnband gemacht und das da dran gehabt. Eine wichtige Übung des Glaubens, sich etwas selber, also als eine Übung, sich selber das vor Augen zu halten. Wenn wir das auf heute übertragen, dann gibt es heute Bänder manchmal, Armbänder, das kennt ihr, diese What Would Jesus Do? Bänder sind ja sehr bekannt geworden, gibt es auch andere. Kürzlich hörte ich von einem Mädchen, diese Zeichen für What Would Jesus Do? Hat sie sich tätowieren lassen. Kann man ja geteilter Meinung darüber sein. Zinzendorf hat sich in den Eid, den sie als Herrenhuter Gemeinschaft gesprochen haben, hat seinen Eid in einen Ring gravieren lassen. Wenn wir an Pfadfinder oder Ranger denken, dann legen sie ein Versprechen ab und es gibt eine Erinnerung an ihr Versprechen, an ihrer Kleidung, manchmal in den Zacken der Abzeichen, die sie haben und Ähnliches. Und für mich selber beispielsweise, ich hänge mir für mich wichtige Bibelverse oder etwas, was ein Leitwort für mich wird, das hängt dann bei mir am Schreibtisch irgendwo, dass ich da immer wieder drauf gucke. An der Schublade, die ich am häufigsten aufmache, steht das dann dran. Und hier steht das, schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Wenn ihr in deutsche Städte geht, an manchen Stellen, Fachwerkhäuser besonders, wenn ihr da mal genau hinschaut, dann seht ihr bei manchen Häusern, dass dort Bibelverse zum Beispiel über dem Torbogen stehen. Das kommt hierher. Das kommt aus der Beobachtung, dass wir Bibelworte, Leitworte brauchen, die unser Leben begleiten. Also wenn du in der Situation bist, ein Haus zu bauen, überleg doch mal, ob du dir so ein Leitwort über dein Haus schreiben willst. Und dann kommt die Frage der Kinder hier. Wenn eure Kinder später fragen, wozu all die Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen gut sind, die ihr vom Herrn, eurem Gott, bekommen habt, dann gebt ihnen zur Antwort, als Sklaven mussten wir dem König von Ägypten dienen, doch der Herr befreite uns mit seinem starken Arm. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie er durch seine staunenerregende Wundertaten Verderben über den Pharao und seine Familie und über alle Ägypter brachte. Uns aber hat er aus Ägypten herausgeführt und hierher gebracht, um uns das Land zu geben, das er unseren Vorfahren versprochen hatte. Er hat uns befohlen, ihn, unseren Gott, ernst zu nehmen und alle seine Gebote zu befolgen, damit es uns gut geht, er uns am Leben erhalten kann, wie das heute tatsächlich der Fall ist. Unser Tun findet beim Herrn Anerkennung, wenn wir alles genau befolgen, was er, unser Gott, uns befohlen hat. In den jüdischen Festen ist der Part des fragenden Kindes ganz fest eingeplant. Da ist das sozusagen ritualisiert, würden wir sagen. Da ist ein Kind dafür verantwortlich, bei der beginnenden Feier zu fragen, warum machen wir das eigentlich? Was soll denn das Ganze? Und manchmal denke ich, das täte uns auch gut. Wir werden uns vielleicht scheuen, sowas als Ritual einzuführen, aber dass diese Frage immer wieder gestellt werden darf, warum machen wir das eigentlich? Dass Kinder ihre Eltern danach fragen, was macht das eigentlich für einen Sinn? Warum befolgt ihr denn Gottes Gebote? Warum verzichtet ihr auf manches aus Liebe zu Gott? Und wir haben hier dieser Beginn dieses Verses. Jetzt mal gerade schauen. Kannst du noch eins zurück machen einmal? Wenn eure Kinder später fragen, wozu all die Weisungen, dieses Wort Weisungen heißt eigentlich Vergegenwärtigungen. Vergegenwärtigungen. Und ich denke, dass hier angesprochen ist, was in den Versen vorher schon genannt war. Dass Kinder danach fragen, was sollen denn diese Gegenstände oder etwas, was das Wort Gottes, mich mit dem Wort Gottes konfrontiert. Was soll denn dieses Symbol hier? Was soll denn dieses Zeichen? Und ich habe auch, so ähnlich wie bei Sassenberg, habe ich auch darüber nachgedacht, wie das bei mir zu Hause war und welche Vergegenwärtigungen und welche Gebote sozusagen, Weisungen ich an meinen Eltern erlebt habe. Und bei meinen Eltern gab es jetzt keine direkt äußeren Zeichen, aber es gab Vergegenwärtigungen, die sozusagen unbewusst waren und die ich schätzen gelernt habe. Das eine war, dass es eine Schublade bei uns gab, da war immer Geld drin, ziemlich viel sogar. Und als Kind war ich, als Teenie, habe ich auch meine Eltern beklaut, wie das viele Teens machen, so immer was aus dem Portemonnaie oder so rausgenommen. Aber an diese Schublade bin ich nicht dran gegangen. Und zwar, weil meine Eltern, ich habe mal meine Eltern danach gefragt, und sie sagten, ja, das ist Geld, das für Gott ist. Das legen wir immer zurück, weil wir das in die Gemeinde geben und Ähnliches oder damit andere Projekte unterstützen. Und das war für mich ein deutliches Zeichen, dass ihnen Gottes Reich wichtig ist, dass sie Gottes Reich mitbauen wollen und dass das sozusagen, dass sie sich das ersparen und dass das ihr Herz bewegt, dass sie das Reich Gottes mitbauen wollen mit ihrem Geld. Und die zweite unbeabsichtigte Vergegenwärtigung bei uns früher war eine zerlesene Bibel oder mehrere zerlesene Bibeln. So Bibeln, die sich wie kaum mehr zusammenhalten, die man also keinesfalls irgendwie so schütteln dürfte, weil dann die Hälfte der Seiten rausfällt. Und es war für mich ein deutliches Signal davon, dass dieses Buch in Gebrauch ist. Und das, wenn es, um es mit den Worten von Francis Bacon zu sagen, was gekaut und verdaut wird und nicht nur gelesen wird. Und für mich war das ein ganz wichtiges Signal. Dieses Buch ist wichtiger als die anderen Bücher, die zu Hause rumstehen. Das ist das Buch, was bei uns wirklich gekaut und verdaut wird, in dem viel geblättert und nachgeschlagen wird, in dem Markierungen vielleicht sind, aber das in jedem Fall ganz deutlich Zeichen der Benutzung hat. Auch eine unbeabsichtigte Vergegenwärtigung. Und ihr habt gesehen, in diesem Bibelvers wird den Israeliten sozusagen direkt gesagt, wenn eure Kinder euch fragen, warum macht ihr das, warum diese ganzen Gebote, dann gebe ich euch sozusagen eine Musterantwort. Ich gebe euch eine Musterantwort, die ja für die Israeliten darauf Bezug nimmt, was Gott für sein Volk getan hat und dass er sie in die Freiheit hineingeführt hat und dass Gott der Herr der Welt ist und dass er sozusagen sie in die Freiheit geführt hat und dass die Israeliten ihm Rechenschaft schuldig sind. Und darum würde aus meiner Sicht eine heutige Antwort auf diese Frage für uns gelten, wenn deine Kinder dich fragen, warum richten wir uns eigentlich nach den Geboten der Bibel? Dann würde ich sagen, weißt du, alles, was wir sind und haben, kommt von Gott. Er hat uns viel Gutes geschenkt. Und er hat uns zu seinen Kindern gemacht, zu Gottes Kindern gemacht und hat dafür einen hohen Preis bezahlt. Und er hat uns befohlen, ihn ernst zu nehmen und zu tun, was er uns sagt. Ihr merkt, in diesem letztlich gibt es keine Begründung im eigentlichen Sinne, auch in diesem Vers oder in dem, was ich gesagt habe, keine wirkliche Begründung dafür, warum Gott einzelne Gebote uns gegeben hat. Ich glaube auch nicht, dass wir jedes Gebot erklären können oder nur die Gebote halten sollen, die wir erklären können, sondern dass wir ernst nehmen, dass Gott uns das gesagt hat. Das ist unsere eigentliche Motivation. Wir leben aus der Beziehung als Gottes Kinder und wir vertrauen Gott, dass er Gutes mit uns vorhat. Und aus diesem Grund wollen wir das tun, was er uns sagt. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir als Menschen, die mit Jesus Christus leben wollen, dass wir vor dem Essen nicht beten, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, sondern komm, Herr Jesus, sei du unser Mitbewohner. Amen.